Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. Staffel 3 der Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke.
Ja, würde ich sagen, ist auch nochmal anders, ist für mich anders gewesen mit den Kindern. Ist ein anderer Antrieb zu kämpfen.
Erzähl!
Naja, also man verhandelt ja schon nochmal dann irgendwie so, was jetzt wirklich die wichtigen Werte sind und Vorstellungen und bestimmt auch Alltagsmacken. Und das so ganz viel Rollenbilder haben wir verhandelt. Mädchen, Junge, sein Minimal, also so diese ganze, das ganze Thema von, ja weiß ich nicht, letztendlich gelebten Feminismus, so in so einer romantischen Zweierbeziehung, haben wir super viel gestritten, war mir super wichtig. Also bin ich total zufrieden mit mir, dass ich das auch gemacht habe und auch gemacht. Also ist mir egal, ob das anstrengend ist, dann ist es halt anstrengend. Also
ja,
ich bin. Ja, wesentlich, da sehe ich schon eine große Verantwortung gegenüber den Kindern.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 der dritten Staffel unserer Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmicke. Ich, Eva.
Und ich, Lotte.
Freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
An der Stelle auch noch kurz eine spannende Info. Auf die letzte Folge hat sich spontan eine Hörerin gemeldet, die das Thema der postnatalen Depression und späterer Psychose im Kontext des Mutterwerdens gerne besprechen würde, beziehungsweise gerne ein Interview aus der Erfahrungs- und Betroffenenperspektive dazu geben würde. Und wir hatten ja auch erwähnt, dass uns diese Perspektive leider fehlt. Ja, und daher freuen wir uns, dass das jetzt doch noch eine Folge explizit dazu geben wird. Mhm. Also so alles läuft wie geplant, wird das dann ganz spontan direkt die nächste Folge werden, also Folge 11. Das wird dann quasi eine Special-Folge, die sich thematisch nur darum drehen wird.
Juhu, postnatale Depression. Das wird eine super Folge. Nee, ich glaube, es wird tatsächlich ziemlich gut. Und ich finde es auch richtig cool, dass sie sich gemeldet hat und glaubt, es erweitert diese Staffel schon auch nochmal um eine sehr wichtige Perspektive. Mhm. Und darüber wird ja auch nicht so alltäglich gesprochen. Insofern an dieser Stelle nochmal danke. Und an die anderen ZuhörerInnen, ja, seid und bleibt gespannt.
Wir kommen jetzt zurück zu dem, was heute dran ist, nämlich der Frage nach den Verhandlungen zwischen den Eltern. Vorbereitungen, Zwischenbereitungen, Nachbereitungen, wann wird, wie und warum geredet, was gilt es zu erstreiten und zu erkämpfen und nehmen die Problematiken von klassischen Hetendynamiken vielleicht sogar viel schneller Fahrt auf, wenn wir Kinder bekommen, weil da die Fallstricke der konservativen Rollen einfach noch zu heftig sind. Es geht also weiterhin um Beziehungen, wie sie sich mit Kindern verändern und die große Frage danach, was wir vielleicht dagegen auch präventiv tun können. Also welche Beziehungsarbeit ist hier gefragt? Und da wir jetzt gleich starten, mal die Frage direkt an dich. Was sind denn deine Erfahrungen zum Thema Beziehungsarbeit und Gespräche? Also auch ohne Kinder ist das auf jeden Fall ein super relevantes Ding in Beziehungen, möchte ich jetzt mal meinen.
Ja, ich glaube, der wichtigste Punkt, den du angesprochen hast, ist ja auf jeden Fall die Prävention, weil ich bin extrem streitlustig, aber auch extrem harmoniebedürftig. Und das ist irgendwie manchmal eine schwierige Kombo. Weil wenn es dann zum Streit kommt, dann drehe ich halt total durch. Aber vorher so irgendwie schwere Gespräche führen, die irgendwie auch eine Schwere mit reinbringen, mag ich halt auch nicht, sondern bin dann eher so wie, ach, ist doch alles cool. Ja, ich glaube, dass es aber total wichtig ist, Beziehungsgespräche zu führen. Zumindest war es bei mir so, in meiner letzten wirklich langen Beziehung, die Person, mit der ich da zusammen war, die hatte ein ganz großes Problem damit, über Sachen zu sprechen. Und am Anfang habe ich das noch krass versucht, irgendwie so aus ihm herauszukitzeln. Und irgendwann habe ich das aber gelassen und habe dann auch selber aufgehört zu sprechen. Mhm. Und ich würde sagen, das war so ein ganz fundamentales Ding, dass wir uns dadurch sehr stark auseinandergelebt haben. Einfach nicht mehr über Sachen zu sprechen und dadurch auch ein Stück weit so eine Nähe zu verlieren und auch so diese Metaebene, die man durch Beziehungsgespräche eben findet. Und bei dir?
Also wir versuchen, die sonntäglichen Beziehungsarbeitsgespräche, die wir uns mal vorgenommen haben, zu führen. Und ja, das klappt nicht immer, aber immer öfter. Und wichtig finde ich da auch so ein bisschen dran zu bleiben, weil die Idee dahinter schon auch so ein präventives Reden ist. Mhm. Auch wenn wir, glaube ich, beide nicht davon ausgehen, dass wir dadurch es vermeiden können, zu streiten oder so. Und ich finde, darum fehlerfrei und ohne Konflikte die Beziehung zu führen, geht es auch nicht und sollte es auch nicht gehen. Aber ja, genau, frei nach dem Motto, wehret den Anfängen, versuchen wir es schon zu vermeiden, dass so Scheißdynamiken zwischen uns sich so richtig verstetigen und verselbstständigen können und versuchen uns auch bewusst den Raum zu nehmen, so füreinander und miteinander. Und was da auch so mit reinschwingt, ist, dass so Beziehungsgespräche nicht immer so einen Negativ-Fokus bekommen. Also, dass irgendwie so der Eindruck entsteht, dass man nur redet, wenn was Ernsthaftes ansteht oder wenn man gerade gestritten hat und man jetzt unbedingt was klären muss. Ich finde, da ist dann manchmal auch so die innere Hürde und so eine Angst davor da. Tja, und dann gibt's dann noch im Rahmen dieser Gespräche so die 3-zu-1-Regel. Das heißt, jede Kritik, also Negativkritik, muss ich erst durch mindestens 3 wertschätzende Dinge, die man sagt, erarbeitet werden. Also ich muss mindestens 3 schöne Dinge über die Person bzw. die Beziehung sagen, bevor ich was Kritisches äußere. Und da geht es jetzt auch nicht darum, irgendwas Banales zu sagen, sondern schon irgendwie auch wirklich schöne Dinge. Ja, ja. Ist echt eine tolle Regel. Das macht es dann irgendwie auch viel leichter, finde ich, die Kritik zu ertragen, wenn man erstmal was Schönes gehört hat. Und das ist ja schon auch oft klar, die Person mag mich und wir haben eine schöne Ebene miteinander, aber auf Basis dieser schönen Ebene gibt es eben auch Dinge, die nicht so geil sind. Und ja, ich finde aber, das lässt sich dann einfach viel besser verhandeln.
Ja, glaube ich. Und jetzt nochmal zurück zum Thema Kinder. Ich finde es schon auch verrückt, dass Kinder doch so einen sehr starken Einfluss auf die Beziehungen, also vor allem auf die romantische Beziehung haben, was ja vielleicht auch ein Stück weit daran liegt, dass sich die einzelnen Personen dieser Paarbeziehung eben verändern, weil sie eben auf einmal auch so ein Elternteil sind und da eben auch ganz neue Seiten oder andere Anteile an sich selbst entdecken und irgendwie ausleben müssen und Verhaltensweisen, die vielleicht für die Partnerin oder den Partner auch neu, schön, witzig, aber vielleicht eben auch super nervig sind.
Ja, also angeblich fängt man da ja an, wieder so ein bisschen mehr wie die eigenen Eltern zu werden, wenn man Elternteil wird.
Ja, habe ich auch schon gehört und naja, ich würde sagen, so oder so, Fakt ist ja auf jeden Fall, dass da zur Paarbeziehung eine neue Beziehung dazukommt, also die zum Kind alleine. Und die ist ja schon auch oft eine Beziehung, die so mit keiner anderen zu vergleichen ist.
Die Beziehung zu meinem Kind ist die wahrscheinlich wichtigste, die ich habe.
Warum?
Weil ich niemanden auf der Welt mehr liebe als ihn. Niemand auf der Welt kann mich aber gleichzeitig so sehr an meine Grenzen bringen wie mein Kind. Also die Beziehung ist einfach so dynamisch wie keine andere. Und sie, ja, also es gibt keine intensivere. Ich könnte mir nicht vorstellen, was mit mir passiert, wenn ihm was Schlimmes passiert. Also ich denke mal so, wenn er jetzt sterben würde, das ist so das Schlimmste, was es geben könnte in meinem Leben und ich wüsste nicht, ob ich dann noch leben könnte, was nicht heißt, so, ich bringe mich auf jeden Fall um, sondern ich wäre halt nicht mehr die Person, die ich jetzt bin. Und die Beziehung zu meinem Kind hat ja mich auch zur Mutter gemacht. Und das ist halt die krasseste Lebensveränderung, die mir passieren konnte. Und die Beziehung zu meinem Partner, der auch der Vater von meinem Kind ist und das, wir sind immer noch zusammen, was ich immer mal erstaunlich finde, weil es, glaube ich, gar nicht so oft vorkommt, dass man mit dem Vater vom Kind zusammenbleibt.
Ja, ich denke, das ist auch was, was viele sagen, also dass die Beziehung zu den Kindern die wichtigste ist, beziehungsweise dass es für einen selbst, so als Elternteil, mit das Wichtigste ist, dass die eigenen Kinder gesund und glücklich sind.
Wie würdest du jetzt im Alter beschreiben, welche Beziehungen, also wie hat sich das jetzt bei dir verschoben? Was ist dir jetzt wichtig?
Jetzt? Nicht mehr wichtig. Mir ist es noch wichtig, dass meine Kinder und die Enkelkinder, dass die gesund bleiben und dass die auch wenigstens in ihrem Leben noch ein bisschen Freude und so haben und so. Das ist eins, was mich interessiert.
Also wir sind schon also außer der Beziehung natürlich miteinander, erstmal die Beziehung zu den Kindern, sehr wichtig, wobei das jetzt nicht so ist, dass das unbedingt zeitlich, dass ich damit meine, dass man nun ständig alle um sich haben müsste oder sondern aber einfach, dass man eben eine gute Beziehung hat.
Also ich glaube, was es für mich ganz stark ausmacht, ist tatsächlich, auch wenn ich sonst überhaupt nicht biologistisch an Elternschaft und so rangehe, aber für mich ist es extrem, wir waren halt mal eins. Und dieser Prozess zu lernen, dass wir das nicht sind, das muss ja das Kind lernen und das muss die Mutter irgendwie ganz genauso lernen. Und ich merke so, nach 5 Jahren ist das auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Und wenn ich mir meine Mutter angucke, wie sie sich mir gegenüber verhält, dann denke ich, okay, ich glaube, die Mutter lernt es nie. also ich glaube, das ist so diese eine Sache, das ist halt wirklich immer so, dass... das ist jetzt natürlich nicht mehr so ausgeprägt wie im Säuglingsalter, aber irgendwie sind wir halt so eine, sind wir so verbunden auch auf eine körperliche Art und Weise, was mich gleichzeitig aber auch richtig hart stresst, wenn meine Grenzen nicht akzeptiert, dann raste ich halt komplett aus und versuche ihm immer beizubringen, dass Nein heißt Nein und so. Und aber es funktioniert halt noch gar nicht so gut, weil er, glaube ich, auch noch in diesem Ablöseprozess drin ist. Also das ist, ich merke, dass es halt eine sehr starke körperliche Komponente hat. Also mich hat das Leben als Mutter kompromissloser gemacht und radikaler in dem, was ich will, was ich nicht will, was ich gut finde, was ich ablehne, und so in diesem Starkwerden in sich nicht reinreden lassen. Und ich glaube, dadurch, dass es eben auch so einen politisierenden Effekt auf mich hatte, die Beziehung zu meinem Kind, ist die auch so wichtig die ganze Zeit.
Man wünscht natürlich, und da merke ich, dass ich mich meiner Mutti annähere, die ja immer auch schon besorgt ist, dass es allen Kindern und vor allen Dingen allen Enkeln gut geht und alles, dass man schon, je älter man wird, natürlich auch da, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sag ich mal, wenn ich weiß, dass es allen meinen Kindern gut geht, geht mir es auch schon erstmal ganz schön gut. Und wenn ich weiß, dass da einer an irgendeiner Stelle gerade zu knabbeln hat, sei es mit einer Beziehung oder mit einem Beruf oder mit irgendwas oder mit sich selber, weil er gerade da drüber nachdenkt, was nun für ihn das Richtige ist, dann trägt man das irgendwie ein bisschen mit.
Also vor allem auch im Alter, so Kinder, Enkelkinder, das sind dann eben oft auch die Beziehungen, die bleiben, während viele andere sich im Laufe der Zeit ja verändern oder sogar verlieren.
Oha, da muss ich an der Stelle gleich nochmal die Wahlfamilienfahne hochhalten. Freiwillig, selbstgewählt und ohne so Normentsprechungsdruck von außen, ja. Also hoffe ich zumindest. Und das Beste, man muss nicht durch die ganzen körperlichen Widrigkeiten durch. Also das wurde ja vorhin auch nochmal angesprochen, dass das echt eine spezielle körperliche Erfahrung ist, die man da so macht. Also Schwangerschaft, eventuell auch Stillzeit.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, der Körper ist dann halt wahnsinnig funktional, oder? Mhm. Also so Brutkasten und Futterstation, was du ja immer mal sagst. und dass man den Körper einfach nicht mehr für sich selbst hat, was ja auch was ist, was sich vielleicht gar nicht so gut nachvollziehen lässt als außenstehende Person.
Genau, manchmal fehlt mir das Verständnis dafür, wie es sich für mich anfühlt, wenn mein Kind ungefragt auf meinen Schoß klettert und ich gerade absolut nicht will, dass es das tut. Oder wie sehr mich mein Kind auf die Palme bringen kann, irgendwie mit mich nerven, obwohl ich eigentlich gerade was anderes machen will, meine Ruhe haben will, irgendwas zu tun habe oder einfach nur keinen Bock habe auf körperliche Nähe. Ich glaube, mein Partner versucht das zu verstehen, aber kann es irgendwie schlussendlich nicht so ganz, weil ich ganz stark das Gefühl habe, dass das damit zu tun hat, dass ich 2 Jahre meinen Körper nicht für mich alleine hatte.
Ja, ich glaube, es ist auch wirklich schwer vorstellbar. Aber genau, Kinder verändern Beziehungen und Verhältnisse zum eigenen Körper, zur Umwelt beziehungsweise zur Gesellschaft. Wie wir eben gehört haben, kann es auch sehr radikalisierend wirken. und ja, vielleicht auch, habe ich so gedacht, weil man einfach nochmal krasser Grenzen zu ziehen lernt und bewusster in dem wird, was man will und was man nicht will.
Ja, witziger Effekt, ne? Mhm. Aber ja, Grenzen für andere, die einem wichtig sind zu ziehen, fällt ja, also schon relativ häufig leichter als für sich selbst. Und ich glaube, beim eigenen Kind ist da ja schon auch so ein krasser Beschützerinstinkt, beziehungsweise auch so eine Dringlichkeit, dass es einfach nicht so eine Scheiße erleben soll.
Ja, auf jeden Fall. Aber nochmal zurück. Wir können ja bis hierhin erstmal festhalten, dass so einiges sich verändert, sowohl in Bezug auf uns selbst als auch auf nahezu alle unsere Beziehungen. Und dann kommt da noch diese neue Beziehung hinzu, die wir doch meist bis zum Ende unseres Lebens haben, also die zum Kind.
Ja, voll. Also wie du es gerade schon meintest, also ich würde auch sagen, nicht nur die romantische Beziehung verändert sich, auch die freundschaftlichen, weil oft genug ändert sich mit Kindern ja auch tatsächlich so der Freundeskreis, einfach weil man dann eben eher mit Leuten zusammenkommt, die ähnliche Lebensrealitäten haben und da spielen Kinder ja schon eine enorm große Rolle.
Ja, das ist einerseits ganz schön, dass man so neue Leute dazugewinnt und andererseits, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen bitter, wenn man das Gefühl hat, man kann da nicht mehr so, so mitmischen, wie man gerne würde. Ja, und was sich schon auch noch verändert, ist die Beziehung zu den eigenen Eltern. Also, denn da ist man ja dann nicht mehr nur das Kind, sondern auch selbst ein Elternteil. Und ich finde, da verschiebt sich dann auch oft noch mal was in den Dynamiken und so im Verhältnis. Und ganz grundsätzlich, wo wir beim Thema Eltern sind, ich finde, da fragt man sich ja doch auch manchmal, was man eigentlich anders machen will als die eigenen Eltern. Beziehungsweise, ja, was man für Eltern überhaupt sein will.
Naja, in erster Linie Fehler, die man in seinen Eltern sieht, jetzt so im Nachhinein. Selbst nicht zu machen, ist natürlich immer ein großes Ziel. Ja, oder die man vermeintlich denkt, bei anderen zu sehen, zu probieren, das dann nicht zu tun. Aber an sich, wenn man einfach entspannter, netter Eltern sein, ne, die das Kind möglichst gut auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Zumindest ist es bei mir so.
Also ich wünsche mir für uns, genauso wie für unsere Tochter, dass, ja, dass man alles irgendwie, alle Bedürfnisse gestillt bekommt. Also dass man in der Partnerschaft, genauso wie fürs Mama und Papa sein, ja, Dinge umsetzen kann, aber auch sich selbst nicht verliert. Ich denke, auch für eine Partnerschaft ist es wichtig, dass man sich selbst auch nicht vergisst in diesem großen Ganzen. Vor allem, wo wir jetzt auch gesehen haben, was es für zeitliche und kräftemäßig, auch was es für Aufwände bedeutet, überhaupt Familie zu sein, Eltern zu sein. Und das mit Job, mit Familie, mit Freunden, Partnerschaft, dass das schon eine Aufgabe ist, die sich nicht zwischen Tür und Angel erledigen lässt.
Ja, sich selbst nicht verlieren, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ich finde das schon auch auf eine Art und Weise beängstigend, was sich da so alles ändert. Also ich finde, es gibt schon definitiv einige sehr nachvollziehbare Gründe, Angst davor zu haben, überhaupt Kinder zu bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist eine galante Überleitung dahin, dass man ja trotzdem mit allem, was da kommt und kommen kann, auch, ja, sich auch auseinandersetzen kann, präventiv quatschen kann, Gegebenheiten eben so anzupassen, dass Dinge weiterhin möglich sind. Also kurz, ja, da kommen zwar Hürden und Herausforderungen auf einen zu, aber das sind ja trotzdem keine Zwangsläufigkeiten, die dich da in den Abgrund stürzen. Und deswegen würde ich sagen, lehnen wir uns einfach mal zurück und hören mal kurz rein, was Leute so machen, um den Hürden zu begegnen.
Wir nehmen uns bewusst Zeit für uns zu zweit. Also entweder Abende einfach, die wir dann miteinander verbringen und manchmal, indem wir dann den ganzen Abend miteinander reden, manchmal auch einfach nur, indem wir zusammen rumhängen und beide machen irgendwas mit ihrem Handy oder wir gucken zusammen irgendwas, aber trotzdem irgendwie so diese Zweisamkeit. Manchmal geben wir unser Kind weg übers Wochenende, nehmen uns mit Absicht nichts vor und verbringen halt einfach so ein spontanes Wochenende wie früher, als wir noch zu zweit waren. Das mussten wir aber auch lernen, dass es okay ist, unser Kind jemand anders zu geben, wenn wir es gerade nicht dringend brauchen, die Betreuung, weil wir arbeiten müssen oder so. Das fällt mir definitiv auch leichter noch als meinem Partner, der denkt immer so, ja, man muss ja eigentlich das Kind nur betreuen lassen, wenn es sein muss. Und ich immer so, nein, es ist ganz wichtig, dass wir ihn auch einfach so irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Leuten geben.
Und wir haben eine Band zusammen, die uns auf jeden Fall oft hilft wie so ein Beziehungskleber oder so. Also wir können auch voll verstritten in die Bandprobe reingehen und danach ist es irgendwie schon besser. Und ansonsten gibt es anlassbezogene Streits und Diskussionen. Meistens bin ich diejenige, die richtig krass nervt, bis ich der Meinung bin, jetzt ist erstmal okay.
Wir haben dann recht schnell so mit Paartherapie angefangen und waren, also, nee, kann ich das hier schnell damit anfangen? Also, jetzt so schnell in Hinsicht auf die gesamte Beziehung gesehen, aber so total zäh. Also, ich habe dann mir erkämpft, dass wir zu einer Paarberatung gehen, gegen wirklich sehr großen Widerstand. Ich würde sagen, der ist dann tatsächlich auch relativ schnell gebröckelt mit der Erfahrung des Tuns. Mhm. Und es war dann auch interessant, dass so ab so einem bestimmten Punkt sich das so umdrehte und er dann so davon erzählt hat, wir gehen jetzt zur Paarberatung, das ist wohl gut und so. Und das war aber jetzt, das war nicht in so einem Therapiekontext, sondern wirklich in so einem Beratungskontext. Und da waren dann unsere Stunden auch einfach, glaube ich, so, was die so sich dann so überlegen, abgelaufen. Und der Therapeut hat gefunden, dass er das jetzt für, also dass er jetzt fand, dass wir das jetzt mal alleine wieder versuchen. Und der Partner fand das auch total gut. Und ich nicht. Und da habe ich zum Beispiel aber nicht darauf bestanden, dass das jetzt aber noch weitergehen muss.
Ja, den Typen zur Paarberatung überreden müssen. Mhm. Ich finde, es ist auch so ein leidlicher Klassiker, oder? Also fallen mir jetzt zumindest ad hoc so einige Beispiele aus dem Umfeld ein.
Ja, mir auch tatsächlich so, da auch so die Angst, so, oh Gott, ich würde so gerne eine Paartherapie machen, aber ich traue mich noch nicht so richtig, das zu sagen.
Ja.
Aber ich würde sagen, in jedem Fall ist es eine extrem sinnvolle Sache, sich Hilfe zu holen, wenn es schwer wird, Beziehungshassel nur noch miteinander zu beackern. Mhm. Und oft hilft ja auch der Blick von außen. Genau, aber ist natürlich auch manchmal eine Kostenfrage. Allerdings, es gibt in jedem Fall auch kostenfreie Anlaufstellen, zum Beispiel Pro Familia.
Ja, ich denke auch, wenn es mit der Kommunikation angestrengt und festgefahren wird, hilft das auf jeden Fall ganz gut, wenn noch eine dritte und oder vierte Person dabei ist. Ja, und da geht es ja dann auch viel und ganz zentral um Beziehungskonflikte, die erfahrungsgemäß meist Bedürfnis- und Kommunikationskonflikte sind.
Wir haben mal festgelegt, was ist unsere oberste Priorität in unserer Beziehung, und die ist, dass wir zusammenbleiben, und dementsprechend sind sozusagen, also im Moment ist das so, es kann sich natürlich ändern, aber im Moment ist das noch so, und deswegen gehen alle Bedürfnisse, die wir so als Einzelpersonen haben, sind dem halt ein Stück weit untergeordnet. Alle Bedürfnisse sind berechtigt, sie sind da und sie sind jetzt irgendwie, und dann verhandeln wir die eben und gucken halt, wie weit können wir Bedürfnisse zum Beispiel nach, weiß ich nicht, körperlicher Begegnung mit anderen Leuten oder wie viel Freizeit habe ich alleine oder so. Die sind dem halt so ein Stück weit untergeordnet, sodass es halt immer irgendwo zu einem Kompromiss kommt, mit dem wir beide aber gut leben können. So, das ist so irgendwie die Kommunikationsstrategie, die wir fahren, und ich glaube, die fahren wir ganz gut.
Kompromisse und auch Verzicht, das bleibt wohl nicht aus. Und ganz klar, was ja vorher schon gesagt wurde, die Paarebene pflegen. Also Zeit zu zweit, auch wenn man anfangs vielleicht nur erschöpft nebeneinander einschläft oder so.
Ja, hatten wir ja auch letzte Folge, dass das mit dem Zeitmangel dann natürlich nochmal eine andere Nummer ist und man auch irgendwie gucken muss. Also nicht, dass wir jetzt so tun wollen als, hey, nehmt euch doch einfach die Zeit und redet miteinander. ja, aber prinzipiell, ich würde es auch sagen, und ich glaube, es ist schon auch wichtig, da einfach trotzdem dran zu bleiben. Auch wenn die abgesprochene Zweierzeit zum Beispiel nicht immer so läuft wie gedacht, weil dann doch ein Kind schreit oder krank ist oder der Babysitter abgesprungen ist oder was weiß ich nicht alles. Und ich denke, es ist schon auch wichtig zu versuchen, dem irgendwie Priorität und Zeit einzuräumen. Also, wie du gerade meintest, vielleicht auch einfach zusammen rumzuliegen und einen Film zu glotzen oder genau, dieses nur erschöpft nebeneinander einzupennen. Aha. Ja, also, weil ich würde sagen, die Zeiten und Freiheiten, die kommen ja schon auch wieder zurück, also Stück für Stück. Das sagen ja auch alle, die Kinder haben. Und dann eben auch die Zeit für und auch Lust auf Sex. Denn das ist ja, wenn man ständig erschöpft ist, auch definitiv keine so easy, spontane, es kommt über uns und geht los Geschichte mehr.
Ja, und wie vorhin auch schon angesprochen, der Körperhassel, also spielt ja auch beim Thema Sex mit rein, der kommt halt einfach noch oben drauf.
Also mir geht es in dem Sinne nicht um Geschlechtsverkehr, dass ich immer noch die Geburt von meinem Kind verarbeiten muss und alles, was damit zusammenhängt, und dementsprechend mich voll davor grusele, dass irgendjemand mir körperlich zu nahe kommt, wo ich nicht das hundertprozentige Vertrauen habe. Und das habe ich nur bei meinem Partner. Ich weiß natürlich nicht, was passiert, wenn ich irgendwann mal das therapeutisch ordentlich bewältigt habe. Ob sich das dann vielleicht nochmal ändert.
Und darüber muss auch viel gesprochen werden, dass sich das nicht so komisch verstetigt hin zu so einem, Sex ist einfach kein so richtiger Teil unseres Lebens mehr. Also war es vor den Kindern, aber jetzt ist es abgehakt.
Ja, und ich finde es irgendwie übelst gut und auch recht erleichternd zu wissen und zu hören, dass das eben schon alles zurückkommen kann. Und klar, es ist in jedem Fall Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Ja, toll, auf jeden Fall. Da kriegst du Kinder und dein Leben löst sich in Arbeit auf.
Ja, auf jeden. Aber ich meine, Arbeit kann auch mit anderen Sachen kommen. Mhm. Und das ist ja halt auch ein bisschen das Problem, ne? Dass es so massiv in den Verhältnissen begründet ist. Und deswegen finde ich auch die folgende Haltung einer Scheidungsanwältin sehr, sehr witzig.
Für euch ganz kurz zum Kontext. Also die Frau ist Scheidungsanwältin und gibt ein Interview in der Süddeutschen Zeitung. Und da sagt sie unter anderem, dass in Deutschland der häufigste Grund für eine Scheidung das zweite Kind ist. Und ich würde sagen, Eva und ich lesen euch das jetzt mal ganz kurz mit verteilten Rollen vor. Bist du die rasende Reporterin?
Immer, ja. Los geht's. Liebe Frau Klar, woran scheitert's? Was sind die Anschuldigungen?
Kein Sex am Nachmittag, kein ungestörtes Essen mehr, keine Gespräche mehr über Literatur und Theater. Ich habe ja selbst zwei Kinder. Das erste Kind war schwierig und anstrengend. Und wenn Besuch kam, hat einer von uns das brüllende Kind herumgetragen. Der andere hat die Gäste charmant unterhalten. Ja, und als wir dann zwei Kinder hatten, ist jeder in einem Zimmer verschwunden. Und die Gäste haben nicht mehr gewusst, warum sie überhaupt da sind. Naja, nach kurzer Zeit hatten wir einen neuen Freundeskreis. Nämlich Leute, die auch brüllende Belger hatten. Mit anderen Menschen kann man nicht verkehren in dieser Phase.
Sie sind noch mit dem Vater der schreienden Belger verheiratet. Was ist Ihnen gelungen, was anderen nicht gelingt?
Wir haben nie geglaubt, dass uns das pure Glück erwartet. Wir haben nicht an die Fernsehwerbung geglaubt, die einem vormacht, wenn man den Kindern nur die richtige Windel umschnallt, schlafen sie durch, schreien nie und man kann wunderbar kochen und hübsch sein und aufregenden Sex haben. Außerdem haben mein Mann und ich feste politische Überzeugungen und sind der Meinung, dass an allem wirklich Schlechten der Kapitalismus schuld ist. Daher lassen wir uns nicht gegeneinander hetzen.
Guter Trick.
Ich bin überzeugt, dass die 40-Stunden-Woche viel dazu beiträgt, dass die Menschen unzufrieden sind. Man kann nicht 40 Stunden arbeiten und daneben einen Haushalt führen und die Kinder unterhalten.
Sie haben das gemacht.
Und wir haben Stress gehabt. Man ist am Abend müde und geschafft, kocht das Nötigste und lässt die Unordnung Unordnung sein. Wer das nicht aushält, sondern aufräumt und bügelt, ist danach zu müde für Sex.
Ja, also ich finde, der Part mit dem an allem wirklich Schlechten ist der Kapitalismus schuld, der ist super. Das gefällt mir mit Abstand am allerbesten.
Ja, ich habe mir das im Übrigen auch ausgedruckt und an die Wand gehängt, so als daily friendly reminder. Mhm. Eigentlich ganz schön, so Verantwortung, zumindest teilweise, immer an die kackigen Verhältnisse abzugeben. Ich finde, das macht es zumindest so ein bisschen besser.
Ja, darum geht es ja auch in unserem Podcast, oder? Und ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, wir müssen mal zum Abschluss kommen. Und ich würde vorschlagen, dass wir heute statt einer These einen kleinen Revolte-Beziehungsratgeber für Beziehungen mit Kindern herausgeben. Und manche Punkte passen aber vielleicht auch ganz gut für Beziehungen, die keine Kinder haben.
Kinder verändern Beziehungen. Na und? Ein kleiner Ratgeber von Leva und Otte.
Erstens. Romantisieren Sie das Kinderthema nicht. Reden Sie am besten schon in der Schwangerschaft über Ängste und Sorgen. Machen Sie sich bewusst, dass die Gefahr besteht, in alte Rollen abzurutschen.
Zweitens. Besprechen Sie Themen wie gemeinsame Wohnsituation, Elternzeit und so weiter in Anlehnung an Ihre Wünsche, nicht in Anlehnung an gesellschaftliche Normvorstellungen.
Drittens. Organisieren Sie sich so früh wie möglich ein Umfeld, was Ihnen vor allem in der Eingewöhnungszeit zur Seite steht. Ein solidarisches Wochenbett-Catering von FreundInnen, Spazierpatenschaften von Familie oder NachbarInnen können eine enorme Unterstützung sein. Scheuen Sie sich nicht, um Hilfe zu bitten.
Viertens, nehmen Sie sich bewusst Zeit für die Pflege der romantischen Beziehungsebene. Begnügen Sie sich zunächst mit nur kleinen, erschöpften, zweisamkeitlichen Einheiten. Aber bleiben Sie dran. Seien Sie sicher, dass wieder mehr gemeinsame Zeiten für Sie und Ihre PartnerInnenschaften anstehen.
Fünftens. Reden Sie auch über Anstrengungen, Enttäuschungen, über Wut und Verzweiflungen. Kein Elternteil ist immer nur glücklich über die Entscheidung, Kinder bekommen zu haben.
Sechstens. wehren Sie den Anfängen. Führen Sie regelmäßige Zeiten für Beziehungsgespräche ein. Nicht immer nur dann, wenn es konkrete Konflikte zu besprechen gibt.
Siebtens. Seien Sie nicht verzweifelt, wenn die gemeinsame Sexualität noch lange auf sich warten lässt. Jede Form der körperlichen Nähe ist schön und wichtig und kann zelebriert werden.
Achtens. Bewahren und organisieren Sie sich und Ihrem Partner oder Partnerin weiterhin Autonomie und Freiräume.
Neuntens. Schieben Sie grundsätzlich erstmal die Schuld auf den Kapitalismus.
Zehntens. Hören Sie alle Folgen von Staffel 1 bis 2 der Revolte und teilen Sie diese mit Ihren Freundinnen und sprechen Sie darüber.
Es ist einfach auch so, dass ich manchmal nicht hinterherkomme und ich es auch nicht so richtig finde. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Kinder nicht liebe. Aber das vermissen die auch.
Also
die
wir haben vielleicht manchmal so ein Bild von Eltern, die halt das so übertrieben machen, dass wir uns deshalb davon ein bisschen distanzieren, dass eben genau nicht sein wollen.
Ja, aber
nicht helikoptern
das,
wollen.
Aber das kann man sie ja auch an. Das finden sie ja auch manchmal einfach ätzend. Und ich glaube, gerade in diesem Kontext finden sie es manchmal dann eben auch komisch, wenn dann eben plötzlich noch eine dritte Person im Bett liegt. So, hey, warum könnt ihr nicht so sein wie andere auch?
Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
If you see me coming, better step aside. Lord, a man did, Lord, a man died.
Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva